Deutschlandfunk, das war der Tag.
An diesem Freitagabend mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Der rassistische Terroranschlag im hessischen Hanau hat die Republik erschüttert. Es gibt in Deutschland ein Problem mit Rechtsextremismus. Es gibt ein Problem mit Rassismus. Diese Erkenntnis setzt sich inzwischen so langsam durch bei den Verantwortlichen in der Politik. Fragen aber bleiben. Wie kann man Menschen schützen in diesem Land vor gewaltbereiten Rassisten? Wie kann man die rassistische Radikalisierung von Menschen verhindern? Und wie will unsere Gesellschaft umgehen mit dem Thema Rassismus? Wir versuchen in dieser Sendung zumindest eine Annäherung an diese Fragen. Aber natürlich, uns beschäftigt heute auch die politische Gemengelage in Thüringen. Nach gut zwei chaotischen Wochen mit sehr viel Hin und Her scheint jetzt tatsächlich eine Lösung da zu sein. Entwicklungen in Richtung Lösung, die gab es heute Nachmittag dann auch in Brüssel im Streit über das EU-Budget bis 2027. Aber letztendlich hat es für eine Einigung hier dann doch nicht gereicht. Warum nicht, hören Sie auch in dieser Sendung. Zuerst aber, wie gesagt, beschäftigen wir uns mit dem Terroranschlag von Hanau und mit den Folgen. Der Rechtsextremismus ist eine Gefahr in Deutschland. Wie kann, wie muss der Staat dieser Gefahr begegnen? Ein Staat, dem man lange Zeit immer wieder vorgeworfen hat, auf dem rechten Auge blind oder doch mindestens fahrlässig zu sein. Welche Schlüsse die Politik zieht, dazu Frank Capellan.
Es geht nicht um mehr Personal, es geht nicht um mehr Paragraphen, davon ist der Innenminister überzeugt. Bestehende Möglichkeiten werden nicht ausgeschöpft, das muss sich ändern, fordert Horst Seehofer. Allerdings kündigt der CSU-Mann an, für mehr Sicherheit sorgen zu wollen.
Wir werden die Polizeipräsenz in ganz Deutschland erhöhen. Wir werden sensible Einrichtungen verstärkt überwachen, insbesondere auch Moscheen.
Das gerade erst geänderte Waffenrecht hält Seehofer für ausreichend. Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten, bekräftigt er. Dass vor Erteilung eines Waffenscheins die Zuverlässigkeit durch den Verfassungsschutz überprüft wird, könne das ermöglichen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hält dagegen.
Das kann nicht sein, dass wir nach einem solchen furchtbaren Morden nach wie vor lasch sind bei der Verschärfung des Waffenrechts.
Wie aber soll ein unauffälliger Sportschütze daran gehindert werden, in den Besitz einer Waffe zu kommen? Justizministerin Christine Lambrecht will genau hinsehen, bei der Zuverlässigkeitsprüfung notfalls noch einmal korrigieren. Insgesamt sieht die Sozialdemokratin die Politik aber auf dem richtigen Weg. Volksverhetzung im Netz kann geahndet werden. Lambrecht verweist auf das in dieser Woche im Kabinett verabschiedete Gesetz und stellt klar:
Der Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus ist die größte Gefahr für unsere Demokratie. Zum einen in Bezug auf die Zahl der Taten, die aus diesem Spektrum kommen, aber auch aufgrund der Intensität.
Horst Seehofer neben ihr nickt eifrig. Niemand soll der Politik mehr vorwerfen können, auf dem rechten Auge blind zu sein.
Genauso wie ich überhaupt nicht akzeptieren möchte, die Relativierung einer Täterverantwortung dadurch, dass man sagt, ja, verwirrt und so weiter und so fort. Der rassistische Hintergrund dieser Tat ist aus meiner Sicht vollkommen unbestritten und kann durch nichts relativiert werden.
Und das geht gegen die AfD, gegen Fraktionschef Alexander Gauland, gegen dessen Stellvertreterin Beatrix von Storch, die gegen die Sicherheitsbehörden wettert, weil sie über einen gestörten Täter im Bilde gewesen seien.
Der Mensch war schwer psychisch krank. Wir reden über einen psychisch kranken Amokläufer. Und deswegen müssen wir nicht über die Instrumentalisierung gegen die AfD reden, sondern über den Rücktritt des Generalbundesanwaltes.
Fragen, inwieweit die AfD zu einer Vergiftung des Klimas in Deutschland beitrage, lässt sie unbeantwortet. Für Seehofer hingegen ist klar, dass die Rhetorik der Rechtspopulisten zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führt und
dass zum Beispiel eine Aussage, der Nationalsozialismus ist ein Vogelschiss der Geschichte, genau dieser Nährboden ist.
Es ist doch völlig klar, dass die AfD eine Partei ist, die beobachtet werden muss vom Verfassungsschutz.
Folgert daher SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Solchen Forderungen allerdings will sich der Innenminister nicht anschließen. Die Entscheidung darüber, so Seehofer, sei alleine Sache der Verfassungsschützer selbst.
Berliner Reaktionen zum rassistischen Terroranschlag von Hanau, eingesammelt von Frank Capellan. Und das Thema Rassismus in Deutschland, das vertiefen wir jetzt im Folgenden. Dass es diesen Rassismus gibt und nicht nur den Rassismus, der in tödlichen Schüssen mündet, also dass es Rassismus im ganz normalen deutschen Alltag gibt, das ist eigentlich klar, sollte man meinen. So klar ist es aber vielen Menschen in Deutschland nicht. Und zwar ganz einfach deshalb, weil viele von ihnen selbst nicht von Rassismus im Alltag betroffen sind. Und pars pro toto sozusagen der Meinung sind, Deutschland ist weltoffen, wir haben kein Rassismusproblem in Deutschland. Antran berichtet für den Deutschlandfunk aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Sie ist aufgewachsen in Dresden und ihre Eltern stammen aus Vietnam und sie ist jetzt in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Also welche Rolle spielte und spielt Rassismus in Ihrem Alltag?
Also wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde es am besten gar keine Rolle spielen. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, habe ich bestimmt ganz, ganz lange und viel daran gearbeitet, um mich davor zu ducken und es nicht wahrzuhaben. Aber qua Geburt und qua Hautfarbe hat mich dieses Schicksal dann doch ereilt. Und ja, seit ich denken kann, gibt es immer mal mehr oder weniger Reaktionen.
Zum Beispiel?
Ich muss sagen, jedes Mal, wenn, ich sage immer, Scheiße passiert ist, dann gab es auch immer wieder Reaktionen, die zu mir gehalten haben, wo es gut war. Aber zum Beispiel, dass mir Leute anbieten, ihren Hund zu essen, weil alle asiatisch gelesenen Menschen Hunde essen. Schon im frühen Kindesalter in der Grundschule, dass ich da im Sportunterricht, wir hatten eine gemeinsame Sporthalle mit der Förderschule nebenan. Und da gab es 3 ältere Jungs und die haben mich dann im Sportunterricht rassistisch beleidigt und haben mir danach noch aufgelauert auf dem Weg zurück zur Schule mit Stein und haben mich bespuckt. Und um mich herum bildete sich dann so eine kleine Traube an Grundschülern und Schülerinnen, die mich dann auch beschützt haben. Mhm. Ja, also.
Sie haben gesagt, Sie haben versucht, sich zu ducken. Hatten Sie das Gefühl, Sie müssten das irgendwie als normal hinnehmen und sich irgendwie daran gewöhnen an diesen Rassismus?
Ich habe mich daran gewöhnt. Das ist, glaube ich, die viel traurigere Erkenntnis, die ich auch selber noch verstehen muss. Aber für mich war das normal. In meinem Umfeld bin ich komplett assimiliert. Oder ich hatte kaum Freunde mit nicht weißer Hautfarbe und deswegen hat das niemand so erlebt wie ich. Der Anteil an Menschen mit nicht weißer Hautfarbe in Dresden ist ja sehr, sehr gering. Da bin ich aufgewachsen. Und da hatte ich einfach keine Freunde, die das mit mir teilen konnten. Und weil denen das ja nie passiert ist, sondern immer nur mir, dass die Leute auf mir rumgehackt haben aufgrund meines Aussehens, habe ich gedacht, das hast du vielleicht auch einfach verdient. Und diese Erkenntnis zu revidieren, hat ganz schön lange gedauert.
Seit dem Terroranschlag jetzt von Hanau redet man in Deutschland über Rassismus. Endlich, will man fast hinzufügen. Abwarten, wie lange das anhält. Aber warum tut man sich in Deutschland so schwer damit einzugestehen, dass es Rassismus im Alltag gibt? Es wird ja immer wieder behauptet, wir haben eigentlich kein Problem damit.
Ich glaube, wenn man sich dann auch selber eingestehen müsste, dass man das in sich trägt. Aber ich würde mich zum Beispiel auch nicht freimachen. Ich bin ja auch hier aufgewachsen, dass ich frei von Rassismen bin oder von rassistischem Denken, dass ich Leute in Schubladen einsortiere. Das machen wir. Und es geht darum, das zu verstehen, warum machen wir das, kann ich es nicht besser machen? Und da will ich eigentlich eher so ein Angebot machen, dass man sich die Hand reicht. Es geht nicht darum, dich zu degradieren oder dir zu sagen, du bist ein böser Mensch, sondern zu sagen, versteh doch, das passiert wirklich. Und wir können dann nur zusammen dran arbeiten, wenn wir diese Erkenntnis auch teilen. Also wenn du sagst, dass es das gibt, können wir daran arbeiten. Wenn du sagst, es gibt es nicht, dann du kannst an nichts arbeiten, was es nicht gibt.
Antran berichtet für den Deutschlandfunk aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Also wenn man sagt, das Problem Rassismus gibt es nicht, dann kann man auch nicht dran arbeiten, meint sie. Und wie man an diesem Problem arbeitet, am alltäglichen Rassismus, darüber wollen wir jetzt sprechen mit jemandem, der das seit rund 20 Jahren tut. Jürgen Schlicher bietet Antidiskriminierungstrainings an, unter anderem für Unternehmen und für deren Führungskräfte. Ich erreiche ihn gerade beim Umstieg am Münchner Hauptbahnhof. Herr Schlicher, ich grüße Sie. Hallo.
Guten Abend.
Also Antidiskriminierungstrainings. Wie muss ich mir das vorstellen? Kann man sich Rassismus wirklich abtrainieren?
Oh, ja, wenn das so ganz leicht wäre, dann hätten wir, glaube ich, das Problem nicht. Wir haben ja seit vielen Jahren inzwischen in Deutschland ein Antidiskriminierungsgesetz. Und was seitdem passiert ist, ist, dass auch in den Unternehmen ein bisschen das Bewusstsein gestiegen ist, dass man tatsächlich dafür sorgen muss, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen keine Diskriminierungserfahrung machen. Es gibt inzwischen aber auch eine ganze Reihe von staatlichen Stellen, die sagen, wir müssen uns darum kümmern, weil das ist im Prinzip wie eine Kulturtechnik. Ich glaube, dass wir manchmal als Menschen dazu neigen, dieses Schubladendenken, Leute in unterschiedliche Schubladen zu stecken. Und gerade das Problem Rassismus ist ja schon ein sehr altes. Und da geht es eben jetzt darum, wie kann ich eigentlich Leuten nahebringen und beibringen, über ihre eigenen Vorurteile nachzudenken und die möglichst zu verlernen oder zumindest vorurteilsbewusst professionell damit umzugehen.
Ja, genau. Also jede und jeder nutzt ja irgendwie Schubladen im Alltag. Wie kann man das verhindern? Wie kann man das auch einfach bei sich selbst verhindern?
Das Harvard-Institut hat mal einen ganz spannenden Versuch gemacht. Die haben nämlich einen Implicit Association Test ins Netz gestellt. Unter dem Titel findet man den auch. Da kann im Prinzip jede Person schon mal rausfinden, ob sie überhaupt zu spezifischen Gruppen gegenüber Vorurteile hat. Und sie werden überrascht sein, wie viele Kategorien man da finden kann, wo wir tatsächlich Leute immer wieder in besser als, schlechter als einordnen, auch wenn wir das bewusst vielleicht gar nicht tun wollen. Es wird uns aber immer wieder passieren. Und das Entscheidende ist, sich darüber bewusst zu sein, dass einem das passieren kann und zu institutionalisieren, dass das eben möglichst unterbleibt.
Zwischen Alltagsrassismus und zwischen einem rassistischen Terroranschlag, wie jetzt in Hanau, gibt es natürlich einen Unterschied. Und trotzdem hängt ja beides miteinander zusammen. Wie wird aus Alltagsrassismus, den wir vielleicht auch alle in gewisser Weise auch in uns tragen, wie wird daraus Gewalt oder eben auch tödliche Gewalt, wie jetzt in Hanau?
Ja, es gibt immer wieder Leute, die sagen, also wenn es so Diskurse gibt von wegen, wir müssen uns abschotten oder bestimmte Leute sind gefährlich, dann kann sich auch dieser Gedanke, man muss sich da irgendwie schützen, natürlich immer leichter in den Kopf rein organisieren. Und wir haben nun mal aufgrund der Debatten, die wir in den letzten Jahren hatten, was eine angeblich so notwendige Abwehr von Zuwanderung angeht, hatten wir halt Diskurse, die Leute radikalisiert haben. Und gerade dann, wenn Leute auch nochmal anfälliger sind, dann kann das eben zu einer Radikalisierung führen, wie wir jetzt gerade in Hanau gesehen haben.
Es ist ja auch viel die Rede von rassistischen Verschwörungsmythen im Netz. Wenn man sich die jetzt im Detail mal anschaut, dann ist man ja erstmal versucht zu sagen, wer soll denn diesen Unsinn glauben? Aber das sind Verschwörungsnarrative, die trotzdem irgendwie offenbar verfangen. Wie kann man sich davor schützen? Wie kann man sich und andere sozusagen resilient dagegen machen, widerstandsfähig machen?
Naja, also Verschwörungsmythen, also wenn ich mir auf der einen Seite angucke, wie unsere demografische Entwicklung ist und wie wir andererseits diskutieren, dass wir uns unbedingt davor schützen müssen, dass Menschen zuwandern, dann macht das einfach keinen Sinn. Also wir brauchen sozusagen keine Logik, um irgendwelchen rassistischen Mythen anheimzufallen. Die Schwierigkeit und das Problem an der Stelle ist aber, dass viele Dinge so oft schon gesagt worden sind, dass Menschen gar nicht bewusst ist, dass das möglicherweise totaler Unfug ist. Also nehmen wir mal so eine Stammtischparole, da hat mir jemand die Arbeit weggenommen. Also in Deutschland muss man sich um Arbeitsplätze bewerben üblicherweise und sind in der Regel nicht Migranten und Migrantinnen, die Menschen auswählen, um bestimmte Arbeiten in einem Unternehmen zu verrichten. Aber deswegen, weil wir Sachen so häufig gehört haben, ist immer wieder diese Situation, dass Leute gar nicht hinterfragen, ob da wirklich tatsächlich was dran ist. Das kann man trainieren, also wirklich zu gucken, ist an etwas, was ich schon tausendmal gehört habe, tatsächlich etwas dran? Oder kann ich nochmal eine ganz andere Quelle zu Rate ziehen? Und mich eben auch damit auseinandersetzen, dass wir sowohl beim Sexismus als auch beim Rassismus als auch bei der Behindertenfeindlichkeit Aufholbedarf haben, um zu sehen, dass eine gleichberechtigte Teilhabe in dieser Gesellschaft leider noch lange nicht erreicht ist.
Sie haben gerade von Diskursen gesprochen, zum Beispiel, dass man sich abschotten müsse gegen Flüchtlinge. Solche Diskurse kommen ja nicht von ungefähr. Sind es wirklich die Rechtspopulisten? Sind es Parteien wie die AfD, die solche Diskurse sozusagen in die Welt setzen oder fördern, befördern?
Also natürlich versucht die neue Rechte immer wieder Diskurse abzugreifen und in ihrem Interesse zu nutzen. Aber das ist eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem, das wir immer wieder sehen, übrigens wunderbar geschrieben in einem Buch, das heißt, wie Demokratien sterben und wie wir das verhindern können, ist, dass sich so eine bürgerliche Mitte anfängt, tatsächlich auch, na, nicht zu radikalisieren, aber doch einer Diskursverschiebung unterliegt und anfängt, das, was also überzeugte Rassisten propagieren, mit zu übernehmen, mit zu glauben, mit zu vertreten. Und wenn ich im Moment so Argumentationstrainings mache, gibt es viele Leute, die tatsächlich sehr, sehr geschockt sind über den Rassismus, den sie plötzlich bei Nachbarn irgendwie entdecken, weil diese Diskurse ja immer so einfache Lösungen bieten. Also da sagt man dann, also uns ginge es besser oder wir hätten weniger Kriminalität, wenn wir weniger Zuwanderung hätten, was natürlich Unfug ist. Die Zahlen sprechen da eine völlig andere Sprache. Und wir würden in irgendeiner Art und Weise globale Probleme dadurch lösen können, dass wir anfangen, rein national zu denken. Ich finde das sehr, sehr positiv, dass so in den letzten wenigen Wochen es tatsächlich so eine deutliche Abgrenzung auch von vielen in bürgerlichen Parteien gibt. Aber dass die extreme Rechte sozusagen immer mal wieder solche Diskurse nutzt und aufgreift und diese simplen Vorurteilsstrukturen anfängt anzusprechen bei Menschen, das ist tatsächlich nichts Neues. Da haben wir in der Geschichte auch immer wieder Beispiele, dass das offensichtlich relativ gut funktionieren kann.
Das war Jürgen Schlicher, Rassismus-Experte über Rassismus im Alltag und was man dagegen tun kann. Das Interview mit ihm und mit unserer Hauptstadtkorrespondentin haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und jetzt nach Thüringen. Das Erdbeben im Erfurter Landtag vor gut 2 Wochen sendet immer noch Nachbeben. Wie lässt sich ein Ministerpräsident wählen und dann auch im Anschluss Politik machen, ohne auf die Stimmen der AfD angewiesen zu sein und ohne, dass die CDU mit den Linken zusammenarbeitet, was die bislang ja abgelehnt hat. Diesen Knoten hat bislang niemand zerschlagen können in Thüringen. Bis heute. Henry Bernhard in Erfurt. Es gibt jetzt eine Lösung seit heute. Wie sieht diese Lösung aus, die da heute gefunden wurde?
Ja, man hat 9 Stunden zusammengesessen. Es gab viele Auszeiten, viele Pausen, viele wütende Gesichter, die mal rausrannten, die wieder reingingen. Es gab viele Gespräche innerhalb der Parteien wiederum. Dann kamen die 4 Parteien raus, die Linke, die SPD, die Grünen und die CDU. Und das Ergebnis: Bodo Ramelow wird für ihn gemeinsam am 4. März zum Ministerpräsidenten gewählt. Er wird einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung vorstehen mit einer konstruktiven Opposition der CDU. Man möchte eine gewisse Anzahl von gemeinsamen Projekten, die man für kompromissfähig hält, durch den Landtag bringen, vor allem den Haushalt für 2021. Danach löst sich der Landtag auf mit den Stimmen von Linken, CDU, SPD und Grünen. Und Neuwahlen soll es am 25. April des nächsten Jahres geben, also 2021. Der Termin für die Neuwahlen, das war der härteste Brocken. Nicht etwa die Kooperation mit den Linken überhaupt, denn die CDU wollte gar keine Neuwahlen. SPD und Linke wollten am liebsten sofort Neuwahlen.
Heißt jetzt aber konkret, dass die CDU die rot-rot-grüne Minderheitsregierung toleriert oder duldet in irgendeiner Art und Weise?
So ist es, wobei die CDU diese Begriffe meidet wie Gift. Sie nennt es Stabilitätsmechanismus und die anderen Parteien waren so nett, die verbotenen Begriffe auch nicht in den Mund zu nehmen. Aber allen ist klar, dass es so ist, zumal die CDU zusagen musste, keine Mehrheit mit der AfD gegen Rot-Rot-Grün zu suchen. Das heißt, Rot-Rot-Grün und CDU sind sehr eng aneinander gekettet, aber in der Regierung sitzen dann nur Linke, Sozialdemokraten und Grüne. Das hätte die CDU auch anders haben können vor 3 Wochen.
Ja, der Sachstand, also die parlamentarischen Verhältnisse sind ja jetzt erstmal die gleichen. Wie will sich denn Bodo Ramelow von der Linkspartei, wie will der sich denn jetzt wählen lassen im ersten Wahlgang?
Ja, das ist die Bedingung der Linken, mindestens 4 Stimmen, eher mehr, von der CDU zu bekommen für Bodo Ramelow in der Wahl. Denn sonst gäbe es die Möglichkeit, dass die AfD Bodo Ramelow mitwählt und der deshalb die Wahl ablehnen müsste. Und dann hätten wir wieder noch mehr Chaos in Thüringen. Die CDU weiß das und hat die Stimmen zugesichert, will aber darüber natürlich nicht reden. Und diejenigen, die für Bodo Ramelow stimmen werden, werden das vermutlich auch nach der Wahl nicht bekennen, da sie sonst bei der nächsten Wahl um ihr Mandat fürchten müssten. Auch das hätte sich die CDU ersparen können mit 2 Stimmen weniger für Thomas Kemmerich vor 2 Wochen.
Jetzt sind bislang ja die Lösungsansätze nicht zuletzt an der CDU gescheitert. Jetzt will man mithelfen, auch wenn man es nicht so ganz öffentlich macht. Aber was hat sich denn da bei den Christdemokraten in Erfurt geändert? Und was ist mit diesem Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, der ja die Kooperation mit Linke und AfD kategorisch ausschließt?
Ja, der Unvereinbarkeitsbeschluss ist heute damit quasi ausgehebelt oder zumindest ausgesetzt worden. Das weiß die CDU und benennt es auch nicht so. Sie wählen einen linken Ministerpräsidenten mit, das ist der Plan zumindest. Sie kooperieren eng in der Gesetzgebung mit den Linken, alles zum Preis nach hinten geschobener Neuwahlen. Mal sehen, was die Bundes-CDU dazu sagt. Mario Vogt, der Parteivize der CDU in Thüringen, sagte es, begründete es so.
Das bedeutet aber auch weiterhin, dass Rot-Rot-Grün weltanschauliche und ideologische Unterschiede zu uns hat, aber wir gleichzeitig als Demokraten aufgerufen sind, im Freistaat eine Lösung zu produzieren. Und dementsprechend sind uns natürlich auch die Grundsatzbeschlüsse unserer Partei bewusst und gleichzeitig werden wir als Demokraten für stabile Verhältnisse im Freistaat sorgen.
Ja, das war Mario Vogt, der Parteivize in Thüringen. Ich habe noch keine Stimmen aus Berlin gehört, aber vermutlich wird man das angesichts der schweren Staatskrise in Thüringen irgendwie aussitzen oder möglicherweise auch diesen Unvereinbarkeitsbeschluss ganz neu diskutieren.
Letzte Frage, kurze Antwort. Kann sich denn die CDU berechtigte Hoffnungen machen, dass die Wähler das alles bis zur geplanten Neuwahl im kommenden Jahr quasi vergessen haben, die Vorgänge?
Ja, sie haben viel zu tun. Also sie müssen den Wählern nicht nur die Wahl Thomas Kemmerichs erklären, sie müssen auch erklären, warum sie dann doch keine Regierung mit ihm bilden wollten, weil das ja viele Wähler auch immer noch wollen. Und sie müssen die enge Kooperation mit den Linken erklären. Ich bin gespannt auf den Erfolg, den sie dabei haben werden.
Soweit also Henry Bernhard aus Thüringen. Vielen Dank. Harte Verhandlungen, die gab es heute auch in Brüssel. Ein Sondergipfel sollte der EU einen Haushalt geben oder etwas präziser formuliert einen sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen und zwar bis 2027. Das ist natürlich per se schon ein ziemlich dickes Brett, was man da bohrt. Am frühen Abend sah es plötzlich so aus, als wäre tatsächlich eine Einigung möglich. Und dann am etwas weniger frühen Abend war doch klar, keine Einigung, die Lösung wird vertagt. Aus Brüssel, Annette Riedel.
Zum Schluss, trotz durchverhandelter Nacht und dem heutigen zweiten Tag, hat es nicht gereicht für einen Beschluss, sagte die Bundeskanzlerin.
Die Differenzen waren einfach zu groß und es ist nicht gelungen und insofern müssen wir weiterarbeiten.
Es hätte allerdings auch fast an ein Wunder gegrenzt, wenn es nur eines Sondergipfels bedurft hätte, um die Quadratur eines Kreises hinzubekommen und die sehr gegensätzlichen Interessen der 27 unter einen Hut zu bekommen. Zumal es nach dem Brexit galt, den Wegfall des gewichtigen Beitragszahlers Großbritannien einzupreisen.
Au total.
Wir haben heute keine Einstimmigkeit herstellen können, um für unsere europäischen Ambitionen auch die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Einer schlechten Übereinkunft haben wir nicht zugestimmt. Und wie der französische Präsident Macron fanden letztlich fast alle die aktuellsten Vorschläge für den finanziellen Rahmenplan der EU in den kommenden 7 Jahren schlecht. Aus unterschiedlichen Gründen. Diejenigen unter den 27, die sich gegen Kürzungen vor allem in den Bereichen Landwirtschaft und regionale Förderung positioniert hatten. Diejenigen, die keinesfalls mehr Geld an Brüssel überweisen wollen als 1% der Wirtschaftskraft der EU. Und jene, denen der Haushalt bei der Verteilung der Mittel auf die verschiedenen Bereiche nicht zukunftsweisend genug war. Ein letzter Versuch am Abend, sich doch einer Einigung anzunähern, indem probehalber noch einmal leichte Anpassungen am vom Ratspräsident Michel vorgeschlagenen Finanzrahmen vorgestellt wurden, scheiterte. Die 17 Länder, denen die Fördermittel besonders wichtig sind, waren total ablehnend und die sparsamen 4 sahen zwar Schritte in die richtige Richtung, aber in keiner Weise ausreichend. Dem zu den sogenannten sparsamen 4 gehörenden niederländischen Regierungschefs Rutte reichte nicht aus, dass der Deckel für die Gesamtausgaben gegenüber den Vorschlägen von Ratspräsident Michel um rund 200stel oder ca. 20 Milliarden gesenkt wurde. Den 17 Ländern in Ost- und Südeuropa andererseits, die besonders auf Fördermittel oder auf Zahlungen an ihre Landwirte pochen, darunter auch Frankreich, denen reichten die zuletzt aufgeschlagenen insgesamt über 9 Milliarden in diesen Bereichen nicht annähernd. Auch Österreich gehört zu der Gruppe der überzeugten Sparer, der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.
Wir werden weiter als die sparsamen 4 uns gut koordinieren und versuchen, dass es dann beim nächsten Gipfel einen Durchbruch gibt.
Wann der sein wird und wie man der Quadratur des Kreises näher zu kommen gedenkt, das blieb in Brüssel offen. Auffällig war, dass sich alle Seiten mit gegenseitigen Schuldzuweisungen für das Scheitern zurückhielten. Es stehe noch viel Arbeit bevor, sagten unisono alle Gipfelteilnehmer. Und vertane Zeit seien die 2 Tage in Brüssel keineswegs gewesen, betonte Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Ich glaube, das war sehr wichtig, um auch innerhalb der Staats- und Regierungschefs zunehmend eine gemeinsame Meinung zu entwickeln, wie zum Schluss das gemeinsame Budget für immerhin 7 Jahre dann auch aussehen kann.
Wichtig und nützlich fand auch Ratspräsident Michel den gescheiterten Sondergipfel.
Moi, je suis totalement convaincu que cette réunion était utile et nécessaire.
Also keine Einigung beim EU-Haushalt, berichtet Annette Riedel. Am Rande dieses Gipfels in Brüssel hat auch die aktuelle humanitäre Lage in der Region Idlib in Nordwestsyrien eine Rolle gespielt. Die ist auch aufgrund der winterlichen Temperaturen dramatisch. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident haben darüber heute beraten.
Emmanuel Macron und ich haben darauf hingewirkt, dass es gut wäre, wirklich einen politischen Lösungspfad auch zu finden. Und haben unsere Bereitschaft erklärt, an diesem mitzuwirken in Form des sogenannten Istanbul-Formats, das ja vor einiger Zeit schon mal getagt hatte. Aber ich kann nur hoffen, dass das auch wirklich stattfindet. Aber insgesamt eine wichtige Nachricht für mich, dass wir uns seitens des Europäischen Rates in der Erklärung zur Situation in der syrischen Provinz wirklich auch geeint gezeigt haben und unseren Beitrag dazu leisten wollen.
Soweit Angela Merkel im O-Ton. Die Eskalation in der Region Idlib zwischen den Kämpfern des Assad-Regimes und türkischen Soldaten ist auch ein Konflikt zwischen der Türkei und Russland, das praktisch seit Beginn des Syrienkriegs an der Seite Assads Einfluss in der Region nimmt. Eine Zeit lang sah es so aus, als könnten der türkische Präsident Erdogan und sein russischer Amtskollege Putin kooperieren. Davon ist man jetzt weit entfernt, was auch dazu geführt hat, die Türkei sucht unerwartete Unterstützung, nämlich von den USA. Christian Buttgereit mit Hintergründen.
In Washington mag man sich verwundert die Augen gerieben haben. Die Türkei, die kürzlich gegen den erklärten Willen der USA von Russland das Raketenabwehrsystem S-400 gekauft hatte, hofft jetzt darauf, dass die USA bereit sind, ihr Raketenabwehrsystem Patriot in die türkisch-syrische Grenzregion zu liefern. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar begründete das mit der Gefahr von Luftangriffen auf die Türkei aus Richtung Syrien. Also entweder vom Assad-Regime oder den Russen. Die Türkei suche aber nicht den direkten Konflikt, betonte der Verteidigungsminister am Abend in einer Sendung von CNN Türk. Wir haben nicht die Absicht einer militärischen Konfrontation gegenüber Russland. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um so etwas zu verhindern, und wir werden dies auch weiterhin tun. Zuvor hatte die Türkei nach einem Bericht der Zeitung Independent die USA aufgefordert, eine Flugverbotszone über Idlib durchzusetzen, zum Schutz der Zivilbevölkerung. Eine direkte Unterstützung durch US-Truppen schloss der türkische Verteidigungsminister aber aus. Das Wichtigste ist für uns, dass das Regime den Waffenstillstand einhält, dass es seine Angriffe stoppt und das Massaker und das Leiden der Zivilbevölkerung beendet und damit auch die Notwendigkeit zur Flucht aus Idlib. Die Türkei will verhindern, dass die syrischen Truppen weiter in der Region Idlib vordringen und damit immer mehr Menschen in die Flucht Richtung türkische Grenze treiben. Bereits jetzt sind nach Angaben der Vereinten Nationen 900.000 Menschen aus Idlib geflohen. Viele von ihnen leben unter katastrophalen Bedingungen vor der türkischen Grenze und sind bitterer Kälte ausgesetzt. Durch die massive Aufrüstung der türkischen Truppen in Idlib in den vergangenen Wochen hatte sich die Situation weiter zugespitzt. Angesichts von 15 getöteten türkischen Soldaten geht die größte Oppositionspartei CHP, die bisher die meisten Waffengänge Erdogans mitgetragen hat, auf Distanz zum Präsidenten. Der außenpolitische Sprecher der CHP, Ünal Çeviköz, sagte nach einer Sondersitzung seiner Partei zu Idlib: Die türkische Bevölkerung will keinen Krieg mit Syrien. Auch wir als CHP wollen das nicht. Wir denken, dass es immer noch die Möglichkeit einer friedlichen Lösung des Syrien-Problems gibt. Dafür müsste die Türkei entweder mit Moskau oder unter russischer Vermittlung direkt mit der Führung in Damaskus sprechen. Die CHP hatte schon vor Monaten direkte Gespräche zwischen Erdogan und Assad ins Spiel gebracht, was der türkische Präsident aber vehement ablehnt. Immerhin haben die katastrophale Lage der Flüchtlinge und Erdogans Androhung eines bevorstehenden Militärschlages in Syrien die Europäer auf den Plan gerufen. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron erklärten, sie wollten sich wegen des Syrien-Konflikts mit den Präsidenten der Türkei und Russlands, Erdogan und Putin, treffen. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest. Vielleicht hat bis dahin auch Washington auf die türkische Bitte nach Flugverbotszone und Patriot-Abwehrraketen geantwortet.
Soweit Christian Buttgereit aus Istanbul. Und wir kommen jetzt zu den Kurzberichten dieses Tages. Im Iran wurde heute ein neues Parlament gewählt. Frei war diese Wahl natürlich nur sehr eingeschränkt, weil viele gemäßigte, reformorientierte Kandidatinnen und Kandidaten gar nicht erst zur Wahl zugelassen waren. Das eigentliche Votum für oder gegen das theokratische Regime im Land, das lag in einer hohen oder eben in einer niedrigen Wahlbeteiligung. Inzwischen haben die Wahllokale geschlossen. Einzelheiten von Karin Senz aus Teheran.
Ursprünglich sollten die Wahllokale 10 Stunden geöffnet sein. Dann gab es aber, wie erwartet, eine Verlängerung. Viele Iraner gehen üblicherweise nicht morgen, sondern abends wählen. In den ersten 7 Stunden waren es laut Innenministerium nur knapp 20%. Die Führung des Landes strebt eine Wahlbeteiligung von mehr als 50% an. Der oberste Führer Khamenei hatte als einer der ersten gewählt. Er sprach von einer religiösen Pflicht, an den Parlamentswahlen teilzunehmen. Viele Iraner trauen allerdings weder dem Lager der Reformer noch dem der Konservativen zu, die wirtschaftlichen Probleme des Landes zu lösen. Beobachter gehen von einem Sieg der Konservativen und Hardliner aus. Erste Ergebnisse sollen morgen kommen, für die Hauptstadt Teheran möglicherweise sogar erst Anfang nächster Woche. Unterdessen entschied das Internationale Gremium zum Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung, FATF, dass der Iran auf seiner schwarzen Liste bleibt. Dort steht im Moment nur noch Nordkorea. Teheran habe nicht genug gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung unternommen, hieß es von dem Gremium, in dem auch Deutschland vertreten ist. Damit treten Sanktionen in Kraft, die Geschäfte mit dem Iran erschweren könnten. Die Regierung in Teheran kritisierte die Entscheidung. Ein Sprecher des Außenministeriums nannte sie politisiert.
Im Nordosten von Brasilien streikt die Polizei. Das darf sie eigentlich nicht. Und dass die Polizei streikt, oder mit anderen Worten, dass sie nicht eingreift, das hat binnen 48 Stunden zu zahllosen Morden geführt. Anne Herberg.
Brasiliens Nordosten erlebt eine Gewaltwelle und die Polizei schaut zu. Die bewaffnete Landespolizei des Bundesstaates Ceará ist am Dienstagabend in Streik getreten, obwohl das per Gesetz verboten ist. Seit Beginn dieses Streikes sind nun mehr als 50 Menschen getötet worden, viermal so viele wie im Durchschnitt. Die Polizisten wollen durch ihr Nicht-Eingreifen den Druck erhöhen. Sie fordern eine Gehaltserhöhung. Medien berichten nun auch, dass vermummte Beamte Ladenbesitzer gezwungen haben sollen, zu schießen und Chaos zu stiften. Bereits am Mittwoch hatten streikende Polizisten bei Zusammenstößen mit Anwohnern einen Senator angeschossen und verletzt. Er hatte die Bürger aufgerufen, ihm bei der Beendigung des Protestes zu helfen. Immer wieder kommt es in Ceará zu Gewaltexzessen, bei denen sich Drogenbanden bekämpfen. Wie damals beorderte das Justizministerium nun erneut Spezialkräfte dorthin.
Aus Brasilien, Anna Herberg. Südkorea sorgt sich vor einer rapiden Ausbreitung des Coronavirus. Ein sprunghafter Anstieg von Neuinfektionen hat diese Angst ausgelöst und die Regierung zu weitreichenden Maßnahmen veranlasst. Mehr von Katrin Erdmann.
Daegu liegt im Südosten Südkoreas, ist die viertgrößte Stadt des Landes und ab jetzt Sonderzone. Auslöser ist ein besonders schneller Anstieg von Corona-Infektionen in der Millionenstadt. Der Bürgermeister forderte die Einwohner von Daegu auf, zu Hause zu bleiben und möglichst dauerhaft Gesichtsmasken zu tragen. Angesteckt haben sich viele Menschen offenbar bei einer Frau aus einer Kirchengemeinde. Rund 400 ihrer Glaubensbrüder, mit denen sie in den vergangenen Wochen Kontakt hatte und die typische Symptome wie Husten und Fieber aufweisen, werden nach und nach auf das Coronavirus getestet. Die Kirche wurde desinfiziert und alle 74 Kirchen der Gemeinde in Südkorea geschlossen. In der Hauptstadt Seoul verbot die Regierung große Demonstrationen. Die sind vor allem bei älteren Südkoreanern beliebt. Zudem ist der Zutritt zu zentralen Orten, an denen normalerweise viele Menschen zusammenkommen, verboten. In Japan haben derweil weitere hunderte Passagiere das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess verlassen, das 2 Wochen unter Quarantäne stand. Dabei wurde bekannt, dass 2 ursprünglich negativ getestete Australier letztlich doch das Virus in sich trugen. Dies wurde bei ihrer Rückkehr festgestellt. Sie sind nach Medienberichten wohlauf. Einige der deutschen Passagiere sollen spätestens morgen wieder in der Heimat ankommen.
Welchen Einfluss nimmt Russland, nehmen russische Hacker auf die kommende Wahl des US-Präsidenten? Das beschäftigt die US-Geheimdienste und klar, schon jetzt. Aber was die Geheimdienste erwarten, das ist jetzt offenbar durchgesickert. Aus Washington, Katrin Brandt.
Amerikanische Geheimdienste sind sich sicher, dass sich Russland auch in die Wahl 2020 einmischen will. US-Medien, darunter die New York Times und die Washington Post, berichten von einer vertraulichen Sitzung vorige Woche, in der Abgeordnete des Repräsentantenhauses über die neuen Erkenntnisse informiert wurden. Russland wolle sich sowohl in die Vorwahlen der Demokraten als auch in die Präsidentschaftswahl im November einmischen, mit dem Ziel, Donald Trump die Wiederwahl zu sichern, hieß es. Wie genau das passieren soll, das wurde nicht berichtet. Schon vor der Wahl 2016 waren nach Auffassung der Geheimdienste russische Hacker aktiv. Sie sollen in Computersysteme der Demokratischen Partei eingedrungen sein, Daten gestohlen und weiterverbreitet haben. Auch dies, um die Wahl zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Der heutige Präsident hat das immer wieder in Frage gestellt. Trump soll über die neuen Erkenntnisse, vor allem aber über ihre Verbreitung, sehr wütend gewesen sein, berichten US-Medien. So wütend, dass er diese Woche ankündigte, den amtierenden Geheimdienstkoordinator Joseph McGuire durch Botschafter Richard Grenell zu ersetzen. McGuire hätte bis dahin gute Chancen gehabt, den Job dauerhaft zu bekommen, heißt es.
Aus Washington war das Katrin Brandt. Ein Friedensabkommen zwischen den Taliban in Afghanistan und den USA scheint in greifbarer Nähe zu sein. Seit mehr als einem Jahr verhandeln die USA mit den Taliban über einen Abzug von US-Truppen. Ende dieses Monats könnte ein Abkommen bereits unterzeichnet werden. Und schon heute soll die Gewalt beendet werden. Bernd Musch-Borowska.
Am 29. Februar soll eine Vereinbarung zwischen den USA und den Taliban unterzeichnet werden. Bis dahin würden beide Seiten eine angemessene Sicherheitslage schaffen, hieß es in einem Statement der Taliban. Außerdem solle die Zeit genutzt werden, um Vertreter anderer Länder zu der Zeremonie einzuladen, einen Gefangenenaustausch vorzubereiten und die geplanten Gespräche zwischen den verschiedenen politischen Kräften in Afghanistan einzuleiten. US-Außenminister Mike Pompeo hatte auf Twitter verkündet, dies sei ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden und anhaltenden Frieden in Afghanistan. Er rief alle Afghanen dazu auf, die historische Gelegenheit zu nutzen. Schon bald nach der Unterzeichnung der Vereinbarung solle der innerafghanische Dialog beginnen, der den Weg in die politische Zukunft des Landes ebnen werde, hieß es in einem Statement des US-Außenministeriums. Heute Nacht soll eine 7 Tage dauernde Phase einer signifikanten Reduzierung der Gewalt in Afghanistan beginnen. Sollte sie eingehalten werden, wäre das ein wichtiger Schritt zur Beendigung des seit mehr als 18 Jahren andauernden Konflikts in Afghanistan. Die USA verhandeln seit mehr als einem Jahr mit den Taliban über einen Abzug tausender Soldaten als Gegenleistung für Zugeständnisse und Sicherheitsgarantien der Taliban. Unklar ist noch, wer angesichts der Regierungskrise in Kabul die afghanische Regierung beim innerafghanischen Dialog vertreten soll. Zwar wurde Präsident Ashraf Ghani erst vor wenigen Tagen zum Sieger der Präsidentschaftswahl im September vergangenen Jahres ernannt, doch haben die unterlegenen Kandidaten bereits Protest eingelegt. Der zweitplatzierte Präsidentschaftskandidat Abdullah Abdullah reklamierte den Wahlsieg für sich und kündigte die Bildung einer Gegenregierung an.
Soweit Bernd Musch-Borowska. Und um 23.45 Uhr komme ich jetzt zur Börse nach Frankfurt. Ein Börsentag, der aber weniger in Frankfurt als mehr in New York stattgefunden hat. Volker Hirt erklärt, warum.
Nichts Neues in Frankfurt. Da schaut man mal, was der Dow Jones so macht. Der Handelsbeginn in New York als klassischer Impuls für hiesige Kursbewegungen an einem ansonsten impulsarmen Tag. Der Dow sinkt. Der DAX auch. Die Verlustkurve glich einer Blaupause. Am Ende stand ein Minus von 0,6%, Schlussstand 13.580 Punkte, noch immer ein sehr hohes Niveau. Selbst das Coronavirus taugt nicht mehr, um richtig Bewegung in die Märkte zu bringen. Die Anleger setzen schon auf die Zeit danach. Wenn die Chinesen die angekündigte Import- und Exportdelle wieder ausgebügelt haben und der Handel wieder blüht. Das Coronavirus nur ein temporäres Problem, der Anleger ein klassischer Optimist. Bei den DAX-Werten verteuerte sich heute ein Wert, der mit Exportgeschäften gar nichts am Hut hat, die Allianz. Gute Jahreszahlen, guter Ausblick, Dividendenerhöhung, das reicht, um mit einem Kursplus von 1,2% in dem eher schwachen Umfeld die Liste der DAX-Gewinner anzuführen. Zwei Schwergewichte gehören zu den Verlierern des Tages, allen voran die Deutsche Bank. Sie hatte ja einen furiosen Jahresstart hingelegt. Allein in diesem Monat ging es um 33% nach oben. Da sind Gewinnmitnahmen vor einem Wochenende nichts Ungewöhnliches. Heute verlor die Aktie rund 3,5%. Ähnlich erging es der Deutschen Telekom. Die Übernahme des US-Konkurrenten Sprint steht unmittelbar bevor. Analysten sind begeistert. Allein in dieser Woche ging es um 7% nach oben. Gewinnmitnahmen verbilligten den Wert heute um 0,75%. Eine Erfolgsstory in dieser Woche schrieb Gold. Die Feinunze hat um fast 3% zugelegt und kostet 1.512 Euro. In unserer Währung so viel wie nie.
Von der Frankfurter Börse war das Volker Hirt und von der Börse ganz passend jetzt zu den G20-Finanzministern. Die treffen sich an diesem Wochenende in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad und auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz gehört natürlich dazu. Er will dort den Kampf gegen Steuerflucht vorantreiben und das Ziel, das ist nicht weniger als eine globale Steuerreform. Aus Riad berichtet Theo Gers.
Olaf Scholz kennt auf dem G20-Finanzministertreffen in Riad nur ein Thema. Er will die neuen Steuerregeln für große Digitalkonzerne und die Pläne für eine weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen vorantreiben. Aus seiner Sicht drängt die Zeit.
Wir wollen 2020 erreichen, dass es den großen Durchbruch gibt bei der Neuordnung der Besteuerung zwischen den Ländern. Wir wollen eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen durchsetzen und wir wollen sicherstellen, dass wir durch die Art und Weise, wie die Staaten sich verabreden, dass Steuern erhoben werden, es auch besser gelingt, die großen globalen Digitalplattformen zu besteuern.
Konkrete Durchbrüche erwartet Scholz in Riad noch nicht, aber alle Finanzminister wüssten, dass es in diesem Jahr gelingen müsse. Denn einzelne Länder wie etwa Frankreich haben Druck aufgebaut. Sie wollen nicht länger zusehen, wie Google, Amazon und andere große und meist amerikanische Digitalkonzerne bei ihnen große Umsätze und Gewinne erzielen, ihre Steuern aber woanders zahlen, im schlimmsten Fall in Ländern mit besonders niedrigen Steuersätzen. Erst Anfang der Woche hatte Spanien eine ähnliche Steuer angekündigt. Immer geht es darum, ab dem nächsten Jahr diese Unternehmen mit nationalen Digitalsteuern zur Kasse zu bitten, wenn es auf internationaler Ebene nicht endlich vorangeht.
Jeder, der hierher kommt, weiß, dass man die Sache jetzt fertig kriegen muss. So weit wie heute waren wir noch nie. Und deshalb muss beginnend mit diesem Treffen das Stück für Stück weiter vorangehen.
Die Fäden für diese Jahrhundertreform des internationalen Steuersystems laufen bei der OECD in Paris zusammen. Aktuell sind 137 Staaten an dem Projekt beteiligt. Es könnte sich für alle lohnen. Die OECD hat Ende Januar errechnet, dass der globale Steuerkuchen um 100 Milliarden Dollar pro Jahr wachsen könnte. Und Scholz ist sicher, dass auch Deutschland dabei nicht leer ausginge.
Deutschland wird durch die Regelungen, die jetzt diskutiert werden, sicherlich im Ergebnis mehr Steuereinnahmen generieren. Alle Staaten brauchen natürlich auch Steuereinnahmen von den Unternehmen. Und deshalb ist es kein Zufall, dass zum Beispiel auch die USA mit uns einer Meinung sind, dass es nicht sein kann, dass die großen Unternehmen dann Steuern in ganz kleinen Ländern und Inseln zahlen, wo dann ganz geringe oder fast gar keine Steuern erhoben werden. Das muss endlich beseitigt werden.
Scholz will die Widerstände gegen die neuen Steuerregeln vor allem in Einzelgesprächen am Rande des G20-Treffens abbauen. In großer Runde beraten die G20-Finanzminister dagegen auch die möglichen wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus, wobei die Unsicherheit derzeit unverändert groß ist.
Es ist nicht seriös anzunehmen, dass es große Auswirkungen des Coronavirus auf die weltwirtschaftliche Entwicklung geben wird, genauso wie es nicht seriös ist, zu sagen, es wird gar keine Auswirkungen haben. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen.
Kein Besuch in Saudi-Arabien für einen deutschen Politiker ohne das Thema Menschenrechte. Auch Scholz will es ansprechen, daneben den Krieg im Jemen, in den Saudi-Arabien massiv eingreift. Es müsse eine Perspektive geben, so Scholz, dass das endlich zu Ende geht.
Vom G20-Finanzministertreffen in Riad berichtet für uns Theo Gers. Boliviens Ex-Präsident Evo Morales lebt inzwischen in Argentinien, denn gegen ihn wird wegen Terrorismus und Anstiftung zu Aufruhr und auch wegen Wahlbetrugs ermittelt, was ihn aber nicht davon abgehalten hat, für die kommende Wahl im Mai als Senator zu kandidieren. Nur er darf nicht. Das hat jetzt das oberste Wahlgericht entschieden. Ivo Marušík.
Aus dem Exil in Argentinien versucht Evo Morales, seine Rückkehr nach Bolivien vorzubereiten. Offiziell leitet der Ex-Präsident den Wahlkampf seiner Partei Bewegung für den Sozialismus. Und bei der Wahl am 3. Mai wollte er selbst sich um einen Sitz im Senat bewerben. Doch diesem Plan hat die Wahlbehörde in Bolivien jetzt einen Riegel vorgeschoben. Morales könne nicht für den Bezirk Cochabamba kandidieren, weil er dort keinen dauerhaften Wohnsitz habe, erklärte die Behörde. Morales kritisierte das als Schlag gegen die Demokratie. Für das Präsidentenamt schickt seine Partei den früheren Wirtschaftsminister Luis Arce ins Rennen. In den letzten Umfragen führt Arce mit klarem Vorsprung. Morales hatte im vergangenen Oktober eine vierte Amtszeit als Präsident Boliviens angestrebt, obwohl die Verfassung eigentlich nur zwei Amtszeiten erlaubt. Internationale Wahlbeobachter fanden Hinweise für Wahlbetrug in großem Stil. Daraufhin kam es zu schweren Unruhen in Bolivien. Morales trat zurück und verließ das Land, nachdem auch Polizei und Militärführung sich gegen ihn gestellt hatten. Seine Anhänger werten die Ereignisse als Putsch gegen Morales.
Informationen waren das von Ivo Marušík aus Bolivien. Und am Anfang dieser Sendung haben wir gesprochen über den Rechtsradikalen, den rassistischen Terroranschlag von Hanau. Und da kommen wir jetzt zum Ende dieser Tageszusammenfassung gewissermaßen nochmal zurück. Jetzt folgt jetzt der Blick in die Zeitungen von morgen und in die Kommentarspalten hat für uns heute Alexandra Eul geblickt.
In den Zeitungskommentaren stehen die Folgen des rechtsextremistischen Anschlags in Hanau im Mittelpunkt, bei dem 9 Menschen ermordet wurden. Der Tagesspiegel aus Berlin kommentiert: Die Frage, die jetzt durch das Land hallt, lautet, werden wir die Nächsten sein? Und sie wird gestellt von Menschen, die türkische Namen tragen oder kurdische oder arabische. Die Süddeutsche Zeitung nimmt die Debattenkultur in den Blick. Und so sprechen Politiker und einige Medien erneut mit entlarvender Gedankenlosigkeit von fremdenfeindlichen Motiven des rechten Terroristen in Hanau. Damit verkennen sie die Realität und übernehmen das rechte Narrativ. Menschen mit Migrationsgeschichte gehören längst dazu. Sie gehören zur Mitte der Gesellschaft und werden von dieser doch in Frage gestellt. Sie werden entfremdet und fühlen sich zunehmend fremd im eigenen Land. Eine grundlegende Veränderung beobachtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle nicht nur bei der Mahnwache vor dem Brandenburger Tor. Zum Teil erbitterte politische Gegner standen dort plötzlich Hand in Hand. Noch beeindruckender war, wie gleichzeitig tausende ganz normale Menschen an vielen anderen Orten der Republik auf die Straße gegangen sind. Ein Ruck ist durch die Mitte der Gesellschaft gegangen.
die Passauer Neue Presse findet, dass es nicht nur bei Worten bleiben darf. Es liegt in der Natur der Sache, dass politische Ankündigungen nach Terroranschlägen immer in gewisser Weise hilflos wirken. So ist es jetzt auch mit Innenminister Seehofers Überlegungen, die Polizeipräsenz in Deutschland zu verstärken und in bestimmten Fällen Psychotests für Inhaber von Waffenscheinen einzuführen. Beide Maßnahmen sind in ihrer Reflexhaftigkeit aus der unmittelbaren Not des Anschlags von Hanau geboren. Was aber wäre die Alternative? Gar nichts zu tun? Natürlich nicht. Allerdings wäre schon viel gewonnen, wenn den Ankündigungen auch auf Dauer Taten folgen würden. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg geht noch einen Schritt weiter. Sie hält ein Verbot der AfD für, Zitat, überfällig. SPD und Grüne fordern jetzt eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Das ist zu wenig, denn die braunen Protagonisten haben doch längst alle Beweise geliefert, dass sie diesen Staat in seiner liberalen Grundhaltung ablehnen. Der Wiesbadener Kurier sieht die Verantwortung allerdings nicht nur in der Politik. Als Extremist werden die wenigsten geboren. Die meisten haben sich radikalisiert und das allzu oft mit stillschweigender Billigung ihres Umfeldes. Auch der Reutlinger Generalanzeiger nimmt die Zivilgesellschaft in die Pflicht. Zu oft wird nur milde gelächelt, wenn jemand über Ausländer schimpft und Probleme wie die, dass Menschen mit fremdklingenden Namen nur schwer Wohnungen oder Jobs bekommen, werden nicht ernst genommen. Solange das so ist, hat es der Rassismus in Deutschland leicht. Die Welt glaubt dennoch, dass, Zitat, diese Gesellschaft den Terrorismus nicht nur aushalten, sondern auch besiegen wird. Und die Hannoversche Allgemeine Zeitung mahnt, die beste Waffe gegen Terroristen bleibt, ihnen die Hoffnung auf Erfolg zu nehmen. Das können nur wir alle.
Das war die Presseschau. Das war die Presseschau heute von und mit Alexandra Eul. Vielen Dank dafür. Und natürlich das Thema Hanau und die Folgen. Das wird uns auch in weiteren Tagen beschäftigen. Bereits ab morgen in den Informationen am Morgen, dann mit Stefanie Rode. Und natürlich wird auch das Thema Thüringen und die ja unerwartete Einigung, die dann heute in Thüringen sich ergeben hat in Erfurt, auch eine Rolle spielen. Und das waren dann heute die Themen des Tages im Deutschlandfunk für den heutigen Freitagabend, 21. Februar 2020. Ich wünsche Ihnen noch vielen Dank. Nein, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.